Es freut mich, dass wir ein neues Studium in der Heiligen Schrift beginnen können. Es ist das Studium des Evangeliums von Matthäus. Wir wissen, dass die Heilige Schrift in ihrem ganzen Konzept immer ein Thema hat. Und das ist das Thema der Erlösung des Menschen. Das Thema der Befreiung aus der Sklaverei. Und in den Evangelien wird uns beschrieben, wie Gott das in der Realität tut. Wenn im Alten Testament das Ganze vorangekündigt wurde durch das Opfersystem, so findet sich jetzt im Neuen Testament in dem Leben Jesu die Erfüllung dessen, was vorausgesagt wurde. Bevor wir jedoch uns dem Matthäusevangelium und des Lebens Jesu hinwenden, müssen wir uns die Frage stellen, warum musste Gott Mensch werden? Warum musste der von Ewigkeit da existierende Sohn Gottes sich inkarnieren, das heißt Mensch werden und auf Erden leben? Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die man beantworten muss, bevor man dieses Studium beginnt. Weil hier im ersten Kapitel wird uns gesagt, dass Jesus kommt auf die Welt als ein König, als der Sohn Davids. Und dieses Bild ist deshalb so gegeben, weil der David versinnbildet das ewige Königreich. Und der Sohn, der auf seinem Thron sitzen soll, soll für alle Ewigkeit regieren. Dann wird gesagt in Vers 21, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist wiederum ein neuer Teil. Er ist König und Retter von Sünden. Und in Vers 23 steht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Wenn man nicht weiß, worum es geht, wenn ein, ich sage jetzt mal, Fremder in Unkenntnis Mensch dieses Kapitel liest, wird er sich natürlich gewisse Informationen darin finden, aber er wird nicht wissen, warum es geht. Weil das Evangelium ist ein Teil eines Ganzen. Und wenn wir das Ganze nicht kennen, dann ist es wie wenn man ein Puzzleteil anschaut und den Überblick über das Bild nicht hat. Und die mich kennen, wissen, dass ich brauche immer einen Überblick. Für mich müssen die Dinge zusammenpassen im Gesamtbild und nicht nur im einzelnen Bild. So wollen wir, bevor wir das Leben Jesu betrachten. Und ich habe gebetet und möchte, dass wir in diesem Vierteljahr den Fokus auf ihn richten. Ja, wir werden nicht in Details hineingehen können, weil das Matthäusevangelium im Detail zu studieren würde uns jahrelang nehmen. Und wir haben ja nur 13 Stunden zur Verfügung. Deshalb werden wir uns einen Fokus aussuchen, und der Fokus wird sein, ihn zu betrachten, sein Werk zu sehen, weshalb er gekommen ist, es zu tun. So möchte ich ein tieferes Bild, ein noch näher sehenden Heiland für mich erkennen. Das heißt, ich möchte in Details in seinem Leben und in seinem Charakter hineinschauen, die ich bisher noch so nicht gesehen habe. Weil für mich ist jedes Studium ein Studium, dass ich neue Dinge entdecke. Ich möchte nicht Altes immer wiederholen. Das Alte dient nur deshalb, dass man es vertieft und dabei auf ein noch schöneres Gebäude stößt, wie das, was man bisher gesehen hat. So, ich möchte am Ende dieses Studiums eine neue Erkenntnis, eine vertiefte Erkenntnis haben über meinen Erlöser, über sein Werk, über sein Wesen, das mich danach durch die Erkenntnis verändert. So, wir werden ein schönes Studium haben, so sehe ich es zumindest und hoffe es im Voraus. Und wir wollen es aber, bevor wir es anschauen, bevor wir uns vertiefen in Einzelheiten, wollen wir wissen den Grund seiner Inkarnation. Ohne Grund kann nichts geschehen. Wir müssen wissen, was sind die Voraussetzungen? Weshalb kommt Jesus? Und warum muss er aus dem Himmel kommen? Warum muss er der sein, Gott mit uns? Was ist das Ziel seiner Mission? Und wenn wir das nicht kennen, dann wie sollen wir ihn verstehen? Aber wenn wir das Ziel seiner Mission kennen, wenn wir wissen, was die einzelnen Dinge, die ich hier gelesen habe, König sein, Gott mit uns sein und retten von den Sünden, wenn wir diese drei Dinge sehen, dann können wir wissen, okay, das ist das Problem, weshalb Jesus kam auf diese Welt. Und sicher will ich das wieder versuchen, an der Tafel skizzenweise zu erklären. Als Gott die Erde schuf, hat er den Menschen in einen Garten oder in eine Erde gesetzt. Und er hat diesen Menschen zum König gemacht. Er hat hier eine Krone getragen, weil er wurde zum Herrscher geschaffen, nicht im Sinne zu dominieren, dass jemand ihm dient, sondern in dem Sinne, wie die Liebe Gottes ist, er sollte dienen. Er war ein König, gemacht für diese Erde. Und er sollte über all das, was Gott ihm untergestellt hat, zum Dienen es tun. Er war als König gesetzt, aber sein Königreich war die Erde. Jedoch, weil es schon den großen Kampf gab, war sein Königtum, man könnte es so ausdrücken, noch nicht völlig sein. Das heißt, es war noch nicht erfüllt. Er war als König eingesetzt, aber man kann sagen, ein König auf Probe. Er sollte, vielleicht formuliere ich so, wenn uns das nicht so ein Begriff ist, aber Adam und Eva, die als Könige eingesetzt worden sind, waren auf Probe eingesetzt. Sie sollten anhand des Baumes, den Gott dorthin gesetzt hatte, entscheiden, ob sie für das Königreich geeignet sind oder nicht. Sie sollten wissen, bin ich nun Gott abhängig oder bin ich Gott nicht abhängig? Deshalb hatten sie den Baum des Guten und Bösen, wo sie ihre Probe bestehen sollten. Und hätten sie die Probe bestanden, dann hätten sie nach der Zeit, die Gott festgesetzt hatte, für die Probe hier endgültig das Königreich behalten. So, das war der Plan Gottes. Sie waren auf Probe gesetzt, nicht aus ihrem Grunde, sondern weil der große Kampf, weil das Fragezeichen über Gott und über sein Wesen war schon da. Und so sollte der Mensch entscheiden an einem kleinen Punkt, ob er sich wirklich sieht als Gott abhängig oder als Gott unabhängig. So, das ist das Ziel Gottes gewesen mit dem Menschen. Er war als König geschaffen. Er war aber als König auf Probe geschaffen, weil es im großen Kampf im Universum schon die Fragezeichen gab. Und hätte er die Probe bestanden, nicht zu essen vom Baum, dann wäre er und hätte das Königreich und das ewige Leben für immer behalten. Das war Gottes Plan mit dem Menschen auf dieser Erde. Aber der Mensch als König geboren versagt. Das heißt, er lässt sich verführen. Er vertraut der Schlange, einem Menschen, mehr für Gott. Und kommt dadurch, durch das Fallen von dem Weg, kommt er, ist nicht mehr König, er wird Sklave. Hier ist der Mensch ein Sklave geworden des Bösen, dem er gehorcht hat. Seine Königskrone ist weg. Er hat keine Beziehung mehr zu Gott. Er ist abgetrennt von Gott und ist dementsprechend zum Tode verurteilt. Und er wäre gestorben, hätte keine Wahl gehabt zu leben, hätte es nicht einen Plan gegeben, um den Menschen wieder zum König zurückzubringen, ihn wieder einzusetzen in seine Probestelle, damit er die Probe dann besteht und endgültig das Königreich übernimmt. Deshalb finden wir in der Heiligen Schrift, dass Adam als König geboren seine Königswürde verliert. Und der, der ihn herausholen soll aus dieser Not, ist, wenn man so will, Christus. Und er muss als König kommen. Er muss als König geboren werden, weil er fängt dort an, wo Adam angefangen hat und wo Adam gefallen ist. Ich möchte die Punkte noch einmal einfach zur Veranschaulichung aufschreiben. Der erste Punkt, als der Mensch in Sünde fiel, verlor er die Beziehung zu Gott. Gott war so geschaffen, der Mensch war so geschaffen, dass er von Gott nehmen musste. Er musste von Gott nehmen sein Leben, um es dann zu geben an die Umwelt, um dann sein Königtum auszuüben. Durch die Sünde ist der Mensch endgültig von Gott getrennt. Das heißt, wenn hier der Sündenfall ist, dann ist der Mensch jetzt hier und er hat in sich selbst eine Barriere, jemals wieder zu Gott zu kommen. Er ist von Gott endgültig getrennt. Er kann nicht mehr zu Gott, weil er denkt selbst, ich bin Gott. Also ist die Trennung von Gott endgültig. Er kann von sich aus nie mehr eine Beziehung zu Gott aufbauen. Nie. Es geht nicht mehr. Er hat eine Barriere in sich selbst, die ist nicht überwindbar durch ihn selbst, weil er ist ja jetzt ein Sklave geworden, einer Lüge, eines Irrtums. So, Gott muss Mensch werden, Christus muss Mensch werden, um das als erstes wieder herzustellen. Das heißt, die Beziehung zu Gott muss wiederhergestellt werden. Damit diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden muss, muss die Barriere im Menschen zerstört werden, damit die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Die Barriere muss weggenommen werden, um den Menschen wieder mit Gott zu verbinden. So, und der dritte Punkt ist, der Mensch muss wieder in der Lage sein, seine Probezeit zu bestehen, um am Ende, wenn die Barriere weggemacht ist, wenn die Beziehung zu Gott wieder da ist, soll er wieder in diesen Prozess hineinkommen, wo er sich bewährt in seinem Vertrauen zu Gott, damit er das Leben und die Königsherrschaft wieder zurückbekommt. So, ich versuche es in Worten aufzuschreiben, dass wir die drei Objektive, die drei Ziele, die die Erlösung durch Christus schaffen muss, erreichen. Das erste ist, der Mensch verliert Beziehung zu Gott. Damit folgt der Tod. Das muss jetzt rückgängig gemacht werden. Die Beziehung zu Gott muss wiederhergestellt werden. Wiederhergestellt werden. Das zweite, durch den Sündenfall ist eine Barriere aufgetreten im Menschen. Kann nicht mehr zu Gott zurück. Weil Barriere, das ist die sündige Natur, Fleisch, wie auch immer die Bibel das nennt, diese Barriere macht es unmöglich für den Menschen, wieder mit Gott in Verbindung zu treten. Kann nicht mehr zu Gott zurückführen, weil die Barriere, der Erlöser muss also die Barriere wegnehmen. Muss entfernt werden. Und drittens, da der Mensch als König geboren wurde und auf Probe gestellt war, muss er sich bewähren. Das heißt, er muss wieder in die Situation kommen, dass, wenn er angefochten wird, die Bewährung den Gehorsam beweist als solches, dass er quasi an Gott so gebunden ist, dass er sicher ist, dass Gott sicher ist, er kann ihn wieder in die Königswürde einsetzen. Das heißt, der Mensch muss, er hat quasi seine Bewährungsprobe verloren, Bewährung verloren. Und durch Christus muss die Bewährung wieder eingesetzt werden. Das heißt, der Mensch muss wieder die Möglichkeit bekommen, sich zu bewähren, um König zu werden. Und durch Christus muss die Bewährung wieder ermöglichen. Das sind die drei großen Punkte. Dass die sich noch aufteilen können in weitere Punkte, ist sicherlich möglich. Aber ich denke, wenn wir diese drei Dinge gründlich verstehen, um was es geht, dann werden wir die Schrift verstehen können in ihrer Gesamtheit, wie sie mit dem Menschen umgeht. Weil ich kenne und ich selber ja aufgewachsen bin als Christ und als Adventist, das Thema der Bewährung, in das Adam hineingesetzt wurde, obwohl er vollkommen war, ist uns ziemlich abhanden gekommen. Wir denken nicht mehr im Erlösungsprozess, dass wenn ein Mensch neu geboren ist, er noch nicht das Ziel erreicht hat. Wenn als Adam und Eva geschaffen wurden, hatten sie das Ziel noch nicht erreicht, ihre Königsherrschaft für immer zu halten und ihr ewiges Leben für immer zu haben, weil sie wurden auf Probe gesetzt. Sie hatten den Baum dort und hätten sie nie gegessen, hätten sie nie ein Problem gehabt. Und wenn die Zeit abgelaufen wäre, die Gott gesetzt hatte zur Bewährung, dann wäre der Baum entfernt, die Bewährung wäre bestanden und es wäre nie mehr eine Frage einer Bedingung sozusagen gestellt worden, einer Bewährung. Aber wir müssen diesen Prozess verstehen, der von Anfang an Adam gegeben wurde. Deshalb gibt es auch den Prozess der Bewährung eines Christen. Das ist der Christ wird so, heute wird das so dargestellt, wie wenn wir, wenn wir einmal gläubig geworden sind, wir quasi sozusagen das ewige Leben haben. Wir sehen nicht, dass wir nur im Prozess sind, das ewige Leben zu haben. Ja, wir haben das Leben, aber es ist noch nicht endgültig in unserer Hand. Das ist so wie bei Kindern. Schauen Sie, wenn ein Kind geboren wird, dann stellt sich die Frage, ist es jetzt fertig? Und viele Menschen sehen leider das so. Deshalb sind die Kinder heute, ich sage jetzt mal, die vernachlässigsten Wesen, die es hier auf dieser Erde gibt. Weil man denkt, sie können ohne Mutter auskommen. Man denkt, sie könnten sich alleine ohne die Gegenwart der Mutter durchs Leben bringen. Und so trennt man sie sehr früh von der Mutter. Man tut sie in Kinderkrippen. Man gibt sie einer Tagesmutter. Und man erkennt nicht an den vielen Krankheiten, die das Kind dann hat, dass das nicht so ist. Das Kind ist noch nicht fertig. Es ist zwar auf der Welt, aber es ist noch nicht fertig. Wisst ihr, ein erwachsener Mann ist, man kann so sagen, fertig. Sein Gehirn ist ausgewachsen, seine Hände sind ausgewachsen, Ja, dass wir lebendig sind und uns verändern, ist klar. Aber wenn wir so, sagen mal, mit 15, mit 12, ja, heute sagt man, dass man erst mit 30 ausgewachsen ist. Das mag ja sein. Es ist aber eine Zeit, die notwendig ist, bis man auswächst. Dann ist man erst ein erwachsener Mensch. Und so als Adam geschaffen wurde, ist er zwar als erwachsener Mensch geschaffen, aber auf Bewährung gesetzt. Das heißt, er sollte seine Abhängigkeit von Gott erkennen und sehen und sollte sich hüten, vom Baum zu essen und aus der Abhängigkeit zu Gott herauskommen. Der Christ heute denkt, wenn er Christus annimmt, dann ist sein Leben schon fertig. Weil wir in der Bibel gewisse Bibeltexte finden, die sagen, wer Christus annimmt, hat das ewige Leben. Das stimmt. Aber man vergisst, dass die Annahme Christi ein Wandel mit ihm ist, kein punktuelles Ereignis, sondern ein bewährendes Ereignis, das sich über die Zeit zeigt. Dieselben Probleme haben wir mit den Texten, die von Jesu Kommen sprechen. Sie zeigen, dass Jesu kommt als König. Aber kam er und wurde er geboren als König mit der Königsherrschaft? Nein, er wurde nur zum König geboren. Er war schon König, aber er hatte sein Königreich noch nicht empfangen. Und er hat es bis heute noch nicht in dem Sinne empfangen. Wir haben ja gesehen in der letzten Betrachtung, er wird es empfangen. Dann, wenn das Werk der Erlösung im Menschen hier auf dieser Erde vollendet ist. Wenn er die Seinen fertig hat. Wenn sie bewährt sind fürs ewige Leben. So auch wir. Und ich möchte den Text lesen in Jakobus. Und wir finden ihn durch die ganze Heilige Schrift. Dass ein Christ, wenn er ein Christ ist auf Bewährung. Das heißt, er muss wachsen, bis er erwachsen wird. Selig ist der Mann, ich lese im Jakobus 1, Vers 12, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die neutestamentliche Gemeinde, die beschrieben wird in Johannes, in der Offenbarung des Johannes von Kapitel 2 und Kapitel 3. Und das sind sieben Gemeinden, die zeigen dieses vollkommene Bild. Das sind Eigenschaften, Zeitperioden, aber auch Eigenschaften, die wir finden, in jeder Zeit in der Gemeinde. Aber am Ende eines jeden Beschreibung einer Gemeinde steht, wer überwindet? Wer überwindet? Wer überwindet? Das heißt, der Punkt der Bewährung in diesem Kampf ist der, der entscheidend ist. Wir mögen zu Gott kommen, aber wenn es sich nicht bewährt, so wie Adam sich nicht bewährte, obwohl er ja in ein völliges, reine Umwelt war, so wie er sich nicht bewährte, so können auch wir, auch wenn wir von Neuem geboren sind, uns nicht bewähren. Weil die Anfechtung muss kommen. Sie muss in unser Leben kommen und sie wird beschrieben in den Gemeinden. Und am Ende jeder Gemeindeperiode und am Ende jeder Gemeinde, wenn ich sagen will, Eigenschaft steht, wer überwindet, sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das ist für Smyrna. Und wenn wir sie weiterlesen, und wir kommen natürlich zur letzten Gemeinde, zu Laodicea, und dort steht natürlich das, was uns ein bisschen heute in dieser Betrachtung interessiert. Und das ist, wir werden wieder hineingesetzt, Könige zu sein. Es steht hier, wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Hier geht es um das Erbe, das Adam verloren hat. Und hier geht es um die Wiedereinsetzung des Menschen in seine Stelle. Ja, zumindest an die Stelle, die er dort verloren hat. Wir wissen aber, dass diese kleine Erde weiter erhöht sein wird, als sie war, als sie gemacht wurde. Weil jetzt wird Gott mit uns wohnen und wir werden seine Söhne sein. So wie sich Christus gesetzt hat auf den Thron seines Vaters, durch den Sieg, den er errungen hat auf dieser Erde, so wird jeder Gläubige gesetzt werden auf den Thron Gottes, auf den Thron Jesu, wieder eingesetzt in die Königswürde. Deshalb spricht die Bibel von Kronen, ja, die Krone des Lebens. Der Paulus sagt, mir ist beigelegt die Krone. Die Krone ist für Könige. Sie ist nicht für Diener in dem Sinne. Deshalb werden alle Erlösten eine Krone empfangen, die sie wieder einsetzt in einen Dienst. Und wir können schon mit Freuden nach vorne blicken auf den Königsdienst, den uns Gott geben wird, wenn wir wieder eingesetzt sind in seinem Reich. Aber bis dahin müssen wir die Anfechtung erdulden. Wir müssen die Prüfung bestehen. Nicht nur, dass wir wieder in eine Beziehung zu Gott kommen. Weil Adam war in einer Beziehung zu Gott. Die Beziehung musste aber geprüft, gewährt werden. Nicht nur, dass wir die Barriere wegkriegen, die uns hindert, zu Gott zu kommen. Ohne die können wir natürlich nicht zu Gott kommen. Aber die Barriere muss weg. Aber auch wenn die Barriere weg ist und die Beziehung zu Gott wieder da ist, bleibt immer noch die Bewährung. Immer noch die Bewährung, die in der Beziehung zu bleiben, obwohl wir die Barriere aus unserem Leben entfernt haben durch die Gnade Christi. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass Christus, als er hier auf dieser Erde war, gehorsam lernen musste. War er denn nicht vollkommen auf die Welt gekommen? Wieso musste er gehorsam lernen? Und er musste gehorsam lernen, wodurch? Er musste durch Leiden gehorsam lernen. Wieso? Weil er musste den Weg des Adams gehen. Er kam auf diese Welt und wir werden sehen, wie er kam. Und er musste, nachdem er nie gesündigt hat, während er voll angefochten wurde, bewähren ihn im Leid, in den Anfechtungen, in der Kreuzigung, musste er zeigen, dass er Gott gehorsam ist, auch wenn Gott sich am Kreuz wie sein Feind verhält, bleibt er dennoch in Gott geborgen und vertraut ihm, auch wenn er meint, sein Vater hätte ihn verlassen. Eine größere Bewährungsprobe, als an dem Vater zu hängen, und ihn nicht loszulassen, auch dann, wenn es so aussieht, dass der Vater dich verlassen hat, dein Feind geworden ist. Wenn du dann am Vater festhältst, dann ist die Bewährungsprobe bestanden. So musste Christus durch Leiden die Bewährungsprobe, die Adam ohne Leid hätte bestehen können, im Leiden bestehen. Das müssen wir verstehen, dass Christus, er kam anstelle Adams, er war vollkommen von vornherein und er musste dennoch gehorsam lernen. Wie soll jemand, der vollkommen ist, gehorsam lernen? Ganz einfach. Er bewährt sich in seinem Gehorsam, in dem Leid, in der Auseinandersetzung. Ist mein Vater mit mir oder ist er nicht mit mir? Bleibt er an meiner Seite? Kann ich mich an ihm festhalten, von ihm die ganze Zeit nehmen oder nicht? Christus hat nie gesündigt. Er kam auf diese Welt und er überwand und er bewährte den Glauben, dass die Abhängigkeit zu Gott trotz der schwierigsten und widrigsten Anfechtungen, die er hatte. Aus diesem Grunde müssen wir verstehen, warum das Leiden Christi. Viele Menschen verstehen das nicht, weil sie nicht den Plan der Erlösung verstanden haben. So, das sind die Ziele des Erlösungsplans, die Christus durch sein Kommen erfüllen musste, damit er dem Menschen wieder die Möglichkeit gibt, erlöst zu werden. In Eden wurde dem Menschen das Sinnbild des Opfertiers gezeigt. Und über 4000 Jahre hat Gott durch seine ganzen Symbole, durch den Heiligtumsdienst, durch den Opferdienst erklärt, dass das der Weg ist und der wird sich in Christus erfüllen. So haben die Menschen von Adam an durch Christus gesiegt, im Glauben vorausschauend auf den Sieg, den Christus eines Tages erfüllen wird, reell im Leben. Für sie war es ein Glauben nach vorne. Als Christus kam, erfüllte er das Werk. Und für uns, die wir jetzt 2000 Jahre danach leben, für uns ist es ein Glaube danach. Es müsste für uns leichter sein, das Ganze zu verstehen und Christus nachzufolgen, wie die, die vor uns gelebt haben, das heißt vor Christi gelebt haben. Weil für uns ist ja jetzt das Bild offenbart. Wir haben das Bild und wir haben die Realität. Und es müsste für uns ja leichter sein, diesen Glauben auszuüben. Ob es tatsächlich ist, ist groß in Frage gestellt. Aber von Gottes Seite ist es sicherlich für uns vorteilhafter, wie für die Menschen, die vor Christus gelebt haben. So schauen wir uns an die Menschwerdung Jesu. Sie ist sicherlich das, was das, ich sage jetzt mal, Entscheidende ist, dass wir es verstehen. Ich versuche, es manchmal mit Bildern zu machen. Wenn der Mensch als ein Krug von Gott geschaffen ist, wir versuchen das mit einem materiellen Bild. Es geht aber letztendlich um ein geistiges Bild, weil der Mensch hat nicht gesündigt in seinem Körper oder nicht der Körper hat gesündigt, sondern der Geist des Menschen. So, durch den Sündenfall wird der Krug zerbrochen. Kann sich der Krug wieder reparieren? Der Krug ist ja Gottes Geschöpf. Er ist zerbrochen. Er ist nicht mehr fähig, sich zu reparieren. Und Gott kann ihn auch nicht reparieren und wieder herstellen, weil er ja keinen Zugang zum Krug hat. Weil der Krug muss, wenn wir das jetzt als den Menschen sehen, muss mitarbeiten bei dieser ganzen Restaurierung. Deshalb war es für Gott die einzige Möglichkeit, den Krug zu reparieren, dass er der Krug wird und den Krug in sich selbst repariert. Er kann aber nicht als zerbrochener Krug kommen, weil dann ist er ja zerbrochen. Er muss den zerbrochenen Krug, ich sage jetzt mal, auf sich nehmen. Er muss irgendwie mit dem zerbrochenen Krug eins werden. Und das geschieht in Christus. Und das ist das Wunder aller Wunder, das wir vielleicht alle Ewigkeit studieren werden. Dass Gott den zerbrochenen Krug nimmt, indem er dieser zerbrochene Krug wird, ihn auf sich nimmt, damit er ihn wieder repariert, ihn wiederherstellt und ihn auf die Bewährungsprobe tun kann in seinem Leben. Deshalb müssen wir uns ein bisschen die Gesetze der Vererbung anschauen. Diese Gesetze der Vererbung hat Gott gemacht, kein Mensch. Und Gott bleibt seinen Erbgesetzen treu. Christus wird, wie wir im Matthäusevangelium gelesen haben, wird die Maria überschattet vom Heiligen Geist. Und das, was in ihr sich entwickelt, ist der Sohn Gottes, der Mensch wird. Das können wir nicht verstehen, aber wir können es glauben und wir können zumindest die Dinge, die uns zugänglich sind in unserem Geist, versuchen zu begreifen. So, der Mensch kommt immer auf die Welt nach Adam und Eva aus zwei Hälften. Er hat einen Vater und eine Mutter. Einen Vater und eine Mutter. Und der Vater gibt eine halbe Zelle und die Mutter gibt eine halbe Zelle. Wie soll ich das malen? Am besten ab. Und aus diesen zwei halben Zellen, die eine Hälfte von der Mutter, die eine Hälfte vom Vater, entsteht ein, ich habe jetzt ein neuer Mensch. Der ist neu, aber er besteht aus Hälfte Vater, Hälfte Mutter. Das ist, ja, Mensch. So. Hier sind sie vermischt, auch wenn sie interessanterweise auf Hirnhälfte getrennt bleiben. Dennoch ist der Mensch ein Ganzes und er ist ein Ganzes bestehend aus der Hälfte Vater und aus der Hälfte Mutter. Das sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger Ebene. Da jeder Mensch geistig, und wir nehmen jetzt hier das Rote, den Geist. Da jeder Mensch geistig auf die Welt kommt mit der Barriere, so wie ich sie nenne, zu Gott nicht zu gehen mit dem Fleisch, mit der sündigen Natur. Erbt der Mensch von Vater und Mutter eine sündige Natur. Diese eine sündige Natur führt dazu, dass er im Leben ohne Gott lebt. Aber so entsteht der Mensch aus Vater, Mutter, die herben Zellen und der Geist des Menschen wird auch aus zwei Hälften, Charaktereigenschaften des Vaters, des Mutters, wie sich das aufteilt, weil der Geist ja unsichtbar ist, können wir uns das nicht Rechenschaft geben, wie das läuft, aber es ist dennoch so gemacht, weil die geistigen Eigenschaften, die geistigen Neigungen, die wir haben, können wir nicht durch die Vererbung über die Gene erklären, weil die geistigen Sachen werden über den Geist vererbt, nicht über die Gene. So, deshalb brauchen wir diese klare Sichtweise, wie der Mensch entsteht. Weil dann können wir verstehen, wie Christus entstand. Und Christus hatte auch einen Vater und eine Mutter. Der Vater, deshalb mache ich ihn hier, ist Gott. Wird vermittelt deine Geburt über den Heiligen Geist. Und so entsteht Christus körperlich Hälfte von Gott durch den Heiligen Geist. Und mütterlich kommt er zur Hälfte von der Mutter. So, Christus ist körperlich eine Hälfte von seinem Vater. Die männlichen Chromosome konnte er nicht haben, außer von seinem Vater, von seinem Leib ausgehend. So war er leiblich gesehen der halbe von Sohn des himmlischen Vaters und der halbe Sohn von Maria. Jetzt musste er ja auf geistiger Ebene, wie sieht das aus? Der Vater vererbt Christus als Ganzes seine göttliche Natur, die auch der Adam hatte, nämlich wir haben hier das gesunde Auge. Aber von der Maria muss er auch das böse Auge vererben, weil es geht nicht anders. Die sündige Natur ist nicht im Körper zu Hause. Die sündige Natur ist eine reine Geistesangelegenheit, weil die Sünde kann nicht, körperlich gibt es keine Sünde. Körper kennt nichts Moralisches, nichts Gutes oder Schlechtes. So, hier müssen wir verstehen, dass Christus, als er auf die Welt kam, er durch seine Geburt den zerbrochenen Krug auf sich nahm. Er musste die Barriere, das, was uns von Gott getrennt hat, auf sich nehmen. Aber wäre er der zerbrochene Krug geworden, dann hätte er ihn ja nicht reparieren können. Er musste auf der einen Seite den zerbrochenen Krug werden, auf der anderen Seite musste er heil sein, um den Krug zu reparieren. Ich versuche das bildlich zu erklären. Ich hoffe, wir können dem folgen. Also musste Christus diesen zerbrochenen Krug, diese sündige Natur, diese Barriere auf sich nehmen, um sie in seinem Leben komplett zu marginalisieren, zu entfernen, dass sie nicht existiert. Da der Mensch in seiner Funktion, wie der Geist aufgebaut ist, nur eine Motivation haben kann bei jeder Entscheidung. Er kann nicht zwei Motivationen haben. Hat Christus in seinem Wesen immer nur die eine Motivation der Wahrheit, der Liebe gehabt. Er hat immer nur vom Vater genommen und an die Menschen weitergegeben. Seine sündige Natur, die er übernommen hatte, der zerbrochene Krug, den er reparieren musste, der blieb immer im Hintergrund. Er war nicht derjenige, der ihn je, dem er je gefolgt hat. So war seine Natur zwar beides, aber in seiner Funktion, da nur eine funktionieren kann, war dieses immer getötet und das war immer am Leben. So hat Christus durch seine Verbindung zum Vater, durch seine göttliche Natur, die er vom Vater geerbt hat, die sündige Natur, den zerbrochenen Krug, den er aufgenommen hat, wieder repariert. Wir werden das sicherlich in den weiteren Stunden noch näher sehen und vertiefen. Aber es ist mir wichtig, dass wir verstehen, was Gott tut mit der Menschwerdung Christi. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, was der Himmel tut, um uns Menschen zu erlösen. Dass Gott das, was unmöglich scheint zu sein, den Krug wieder zu reparieren, weil er keinen Zugang mehr zum Krug hat. Er wird aber dieser Krug, er übernimmt diesen Krug, damit er in sich selbst den Krug repariert. Und es gibt nichts Schöneres, wenn man das versteht, wie das versinnbildliche Opfer im Alten Testament. Im Alten Testament musste beim Sündopfer, beim Brandopfer, musste derjenige, der gesündigt hat, der sein Opfer nahm und zum Tempel brachte, er musste das Opfer nicht nur schlachten und das Blut vom Priester auffangen lassen, er musste auch das Opfer enthäuten und er musste dem Opfer alles Fett entfernen, das überall in den Organen und an den Organen des Opfers hing. Das hat schon Abel getan, als er opferte. Abel hat neben das geschlachtete und geöffnete Tier das Fett getan, das er abgesondert hatte von dem Tier. Und dieses Fett versinnbildet genau die sündige Natur. Und diese sündige Natur hat Christus in seinem Leben völlig eliminiert und hat somit ein neues geschaffen. Aber er musste es bevor eliminieren, es musste am Kreuz durch den Zorn Gottes getötet werden, weil Gott hasst die Sünde. Die sündige Natur musste weg, damit aus der Auferstehung ein neues erstehen kann. So im Sinnbild hat uns Gott das alles erklärt. Der Abel wusste schon, dass Christus in sich etwas tragen wird, was zerbrochen ist. Etwas tragen wird, das nicht gut ist. Und Christus hat es auf sich genommen und hat es entfernt. Das Fett, die sündige Natur, macht den Menschen nicht unheilig, macht den Menschen nicht schlecht an sich, würde er sie nie benutzen. Aber da wir mit dieser sündigen Natur auf die Welt kommen, können wir ja keine andere benutzen, außer diese als Motivation. Und so tun wir alles aus diesem Fleisch heraus und zerstören uns. Und was viele nicht verstehen ist, wie konnte Jesus die sündige Natur auf sich nehmen und ihr nie gehorchen? Ist, weil er ja von seinem Vater die göttliche Natur hatte und durch diese Beziehung zu seinem Vater konnte er das, was den Menschen verunreinigt, in seinem Leben nie zulassen, ihn zu verunreinigen. Deshalb war Christus immer heilig, immer sauber, obwohl er in sich selbst diese Natur trug, weil sie kam ja nie zur Ausübung, sie kam nie zur Auswirkung. Er war immer frei, seinem Vater zu gehorchen. Und so musste er sie in seinem Leben, weil das Lamm stellt Christus dar, das stellt aber auch den Menschen dar, weil Christus der Mensch wurde. Und wir werden sehen, auch aus jedem Menschen, der Christus nachfolgt, muss derselbe Prozess passieren. Es muss die sündige Natur entfernt werden, weil der neugeborene Christ ist, wenn er so geboren wird, der neugeborene Christ kommt und hat auch zwei Naturen. Er hat die sündige, die hat er von seiner Eltern geerbt, und er hat die göttliche, die Wahrheit von Christus geerbt. Der Neugeborene ist auch mit zwei Naturen und er muss auch arbeiten daran und eines Tages nur noch eine Natur zu haben, nämlich die göttliche. Und das hier ist komplett weg. So, ich denke, das ist entscheidend, dass wir verstehen, auch wir müssen in unserem Leben, weil Christus nicht nur, das Lamm nicht nur Christus darstellt, sondern auch uns, deshalb sollte ja der das Lamm schlachtete, sollte selbst dieses Symbol des Fettes herausnehmen, damit er erkennt den Prozess, der geistig in ihm stattfinden wird. So, dieser geistige Prozess muss in uns genauso stattfinden, ich sage jetzt hier der Neugeborene. Und das ist der Erwachsene. Derjenige, der fertig geworden ist in seinem Dienst. Der Erwachsene hat nur noch diese Natur in der Funktion. Die andere mag dort sein, aber sie ist da. Sie ist nicht mehr funktionell aktiv. So sind die 144.000, die sich bewähren in dem Kampf am Ende der Zeit. Sie gehen durch die Feuerprobe, durch die Christus am Kreuz ging, und sie beweisen, dass an ihrer Pforte, ihrer Motivation, dass der Akt jedes ihrer Handlungen nur die Liebe Gottes ist. Da gibt es nichts mehr, was selbstsüchtig ist, was aus ihnen herauskommt, weil sie sind umgewandelt. Sie sind hier neugeboren, aber durch den Prozess der Heiligung sind sie erwachsen geworden und die sündige Natur ist aus ihrem Leben unfunktionell geworden. Sie sind mit ihr geboren, sie haben sie immer noch drin, so wie Christus sie drin hatte, aber sie macht sie mit nichts mehr unrein. Weil sie ist nicht mehr funktionell da, sie ist abgesondert. Und bei der Wiederkunft Christi wird sie weggetan und man bekommt seine Natur, die er übernahm, als er auferstand aus dem Grabe. So, lasst uns das Ganze kurz zusammenfassen und beenden für heute. Christus kam auf diese Welt, um das, was der Mensch verloren hatte, wieder zurückzuholen. Der Mensch durch die sündige Natur wird ein Sklave des Bösen. Er hat eine Barriere, er kann zu Gott nicht mehr zurückkommen. Christus muss die Brücke wiederherstellen. Und er erstellt die Brücke nicht dadurch, dass er eine Brücke baut, sondern er erstellt die Brücke in sich. Er selbst ist die Brücke. Er selbst hat eine Hand am Vater und eine Hand an mir, aber das nicht in der Realität, sondern in sich selbst. In sich selbst macht Christus die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen zu einem Ende, indem er das Sündige, die sündige Natur entfernt, das Fett marginalisiert, es nie ausübt und uns das als Erbe durch die Neugeburt geben kann, damit auch wir eines Tages wieder die Bewährungsprobe bestehen können, die Adam nicht bestand. Deshalb musste Christus als König geboren werden, obwohl er die Königsherrschaft noch nicht empfangen hatte. Er wurde als König geboren. Deshalb steht er der Sohn Davids. Und wir werden häufig sehen in den Evangelien und im Evangelium des Matthäus, wo die Leute rufen, du Sohn Davids. Und wenn man Sohn Davids ruft, dann war er der verheißene König, der an Davids Stelle kommen sollte, der Erlöser der Welt war. Deshalb war er der, der die Sünden, der sein Volk retten wird von seinen Sünden. Und er wird nicht nur die Taten der sündigen Menschen auf sich nehmen, sondern er nahm die Natur auf sich, weil sie ist ja die Wurzel aller Sünde. Er musste die Barriere in sich selbst, die zwischen Gott und dem Menschen war, aufheben, damit wir wieder mit Gott zusammenkommen. Deshalb musste er unsere Sünden, die wir getan haben in der Vergangenheit, aus der sündigen Natur heraus auf sich nehmen und uns gleichzeitig die neue Natur geben, damit die neue Natur eines Tages die völlige Herrschaft hat in unserem Leben. Christus ist, er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Und letztendlich steht Christus als der Immanuel, Gott mit uns. Das ist es. Gott versöhnt sich mit uns in Christus. Gott kommt zu uns und macht uns wieder fähig, eins zu sein mit ihm. Dieses erhabene Werk wollen wir durch das Studium des Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums anschauen, betrachten und nicht nur betrachten wie ein Betrachter, sondern mit einbezogen werden in diesen Prozess, dass auch wir eines Tages wiederhergestellt sind in Christi volles Bild. Amen.